Ich habe für euch heute Morgen ein Gleichnis herausgesucht, auch aus dem Matthäusevangelium. Also ein weiteres aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 18. Matthäus 18, ab Vers 23. Es geht hier um einen richtigen, unangenehmen Charakter, der uns vorgestellt wird. Also eine Person, mit der wir wahrscheinlich nicht zu tun haben wollen. Ihr werdet das gleich merken und hoffentlich genauso empfinden wie die Zuhörer Jesu damals, dass sie sich sagen, dieser schlimme Kerl, so wollen wir nicht handeln. Nun, um wen handelt es sich? Um den unbarmherzigen Knecht, um den unbarmherzigen Sklaven, können wir auch sagen. Matthäus 18, Abvers 23. Deswegen ist das Himmelreich einem König ähnlich, der mit seinen Sklaven Abrechnung halten wollte. Als er angefangen hatte abzurechnen, wurde einer zu ihm geführt, ein Schuldner von 10.000 Talenten. Da er aber zahlungsunfähig war, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und sich bezahlen zu lassen. Da fiel nun der Sklave nieder, huldigte ihm und sagte, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da aber hatte der Herr jenes Sklaven Mitleid und ließ ihn laufen und erließ ihm das Darlehen. Als aber jener Sklave herausgekommen war, fand er einen seiner Mitsklaven, der ihm 100 Denare schuldig war, und packte ihn, würgte ihn und sagte, bezahl alles, was du schuldig bist. Da fiel nun sein Mitsklave nieder und bat ihn und sagte, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Der aber wollte nicht und ging weg und warf ihn ins Gefängnis, bis er das Geschuldete bezahlt hätte. Als nun seine Mitsklaven sahen, was geschehen war, empörten sie sich sehr, gingen und meldeten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und sagte ihm, du böser Sklave, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Hättest nicht auch du deinen Mitsklaven, dich deines Mitsklaven erbarmen müssen, wie ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterern, bis er alles, was er schuldete, bezahlt hätte. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von ganzem Herzen vergebt. Also hier in der Geschichte eigentlich drei Szenen. Drei Szenen, die ganz ähnlich aufgebaut sind, zum Teil bis in den Wortlaut hinein. Es geht immer darum, dass eine Schuld, und zwar hier finanzielle Schulden, einer anderen Person gegenüber bestehen. Und dann, wie geht diese Person damit um? Mit der Person. Und die Person, die das Geld schuldig ist, ist in allen drei Fällen nicht zahlungsfähig. Also in dem dritten Fall geht es ja um dieselbe Person wie im ersten Fall, aber es ist ja eine neue Situation, wo dann um die Schuld verhandelt wird. Also es gibt eine finanzielle Schulden. Erster Fall, sie wird erlassen. Zweiter Fall, sie wird nicht erlassen. Dritter Fall, sie wird auch nicht erlassen. Drei Situationen ganz ähnlich dabei. Solche Geschichten, wie wir sie hier haben, finden wir auch im Judentum bei den Rabbinen. Einmal eine ganz ähnliche, da ist nämlich der König, der den Schuldnern ihre Schulden erlässt und auch ihre Schande damit verhindert und dann auffordert, das dem Nächsten zu tun. Der letzte Teil fehlt dann in diesem Gleichnis der Rabbiner, aber es ist ähnlich. Oder wir finden bei einer anderen rabbinischen Quelle den Hinweis, dass eine Stadt ihre übergroße Schuld gegenüber dem König, also ihre Steuern, nicht bezahlen kann und dann der König großmütig vergibt. Also das heißt, diese Idee, dass es Leute gibt, die auch anderen etwas erlassen aus Gnade, diese Idee, dieses Beispiel, das gibt es auch in der Umwelt Israels häufiger. Wenn wir uns den Kontext anschauen, dann sehen wir einmal vorher den Hinweis, Christen sollen einander ermahnen. Also das ist in Kapitel 18, Vers 15, da steht ja, wenn dein Bruder sündigt, dann geh hin und ermahne ihn. Aufforderung zur Ermahnung. Dann finden wir ab Kapitel 18, Vers 21 die Vergebung. Da ist dann die Sache, also wie oft muss ich dem denn vergeben und überhaupt ist Vergebung ist nötig. Dann dazwischen steht auch noch Kapitel 18, Vers 19, Gott ist allezeit bei euch. Also das heißt, Gott ist in eurer Mitte. Generell sehen wir, was jetzt vorher beschrieben steht, das Zusammenleben der Christen wird näher beschrieben. Das Zusammenleben der Christen, in dem Gott gegenwärtig ist und unter anderem, weil Gott gegenwärtig ist, einerseits müssen wir den Sünder zurechtweisen, weil Gott heilig ist und Unheiligkeit nicht duldet. Auf der anderen Seite sind wir auch herausgefordert zu vergeben, weil Gott ebenfalls ja vergibt. Also das heißt, die Charaktereigenschaften Gottes sollen das Zusammenleben der Christen bestimmen. Das ist hier der Kontext. Direkt danach scheint ein ganz neuer Abschnitt zu beginnen. Der hat dann nicht mehr, so nachdem wie ich das jetzt einordnen würde, mit dem zu tun, was Jesus in dem Gleichnis erzählt. Denn nach Vers 35, dann Vers 36, da steht dann, also nicht Vers 36, Kapitel 19, Vers 1, und es begab sich, als Jesus diese Reden vollendet hatte, da er sich aufmachte aus Galiläa, dann kam er in ein anderes Gebiet. Also hier wird abgeschlossen, Rede abgeschlossen, Ort wird verändert, hier ist also kein direkter Zusammenhang scheinbar. Aber der Zusammenhang ist zu dem, was Jesus vorher bespricht, nämlich Verhalten der Christen untereinander in der Gegenwart Gottes. Das ist jetzt so ein Hintergrund, den wir gebrauchen können, wenn wir uns das Gleichnis etwas näher anschauen. Ich gehe jetzt Vers für Vers vor, Vers 23. Deswegen ist das Himmelreich, also der Herrschaftsbereich Gottes, auch hier auf der Erde schon, einem König gleich, der mit seinen Sklaven Abrechnung halten wollte. Sicherlich ist klar, für damals wie für heute, der König weckt Assoziationen, Erinnerungen an Gott. Das ist auch nicht ungewollt, das ist durchaus eine Absicht. So wie der König handelt, so handelt Gott, in gewisser Hinsicht zumindest. Nun ist es allerdings so, dass Könige damals real existierten und auch wirklich Macht hatten. Heute, ja, in Deutschland haben wir gar keinen König, gibt's hier nicht. Und auch in anderen europäischen Ländern, wo Könige sind, naja, das sind eher so Schauspieler, nicht? Die spielen König, aber die haben ja praktisch fast keine Kompetenz. Die sind dann auch nur in der Regenbogenpresse mal präsent, nicht? Aber das heißt, damals gab es wirklich Könige, die hatten Macht und die konnten über Leben und Tod entscheiden. Und dann ist hier eine viel größere Brisanz, die dahinter steckt. Diese Abrechnung, das haben wir auch schon in anderen Gleichnissen gehabt, Abrechnung ist so, jetzt wird Resümee gezogen, jetzt wird ein Schlusspunkt gesetzt, jetzt wird das Leben bewertet, was vorher gelaufen ist. Und das erinnerte die Juden damals und uns heute sicherlich auch immer an Gericht. Gott übt Gericht und in dem Gericht wird beurteilt, wie sieht dein Leben aus, was ist da in Ordnung und was ist da nicht in Ordnung. Hier ist ja ein Sklave. Manche Bibelübersetzungen benutzen das Wort Knecht, wobei das, was hier steht, Doulos, meint eigentlich Sklave. Also das heißt, das ist einer, der ist ganz enge Verbindung zu dem König, ist wahrscheinlich jemand, der für ihn handelt und arbeitet. Und es war damals durchaus üblich, dass auch Sklaven Geldgeschäfte getätigt haben für den Herrn. Und hier scheint es genauso zu sein. Der hat von dem Herrn Geld bekommen, in der Hoffnung, da noch mehr Geld rauszumachen und das gut zu verwalten. Und jetzt, entweder kommt das zu früh, diese Rechenschaft, aber jedenfalls, er soll Rechenschaft abgeben, gibt das Geld zurück und er ist nicht in der Lage dazu. Er ist also in enger Abhängigkeit zu seinem Herrn dabei. Ja, die Reaktionen, die später kommen, die sind dann ja nicht unbedingt üblich, wie man das damals erwartet hätte. Als er angefangen hatte abzurechnen, wurde einer zu ihm geführt, ein Schuldner von 10.000 Talenten. Also scheinbar ist auch nicht der Einzelfall, hier wird nicht nur der. Es ist auch nicht so, dass der König ihn ruft, wie wir es beim anderen Gleichnis gehabt haben, weil er denkt, der sei ungerecht oder sei ein Betrüger, gar nicht. Sondern scheinbar, jetzt holt er alle seine Sklaven, die mit Geldgeschäften zu tun haben und will von ihnen Rechenschaft. Will sehen, was ist dabei rausgekommen. Und hier kommt der mit den 10.000 Talenten. Diese 10.000 Talente sind eine riesige Summe dabei. Der, den wir hier vorgestellt bekommen, muss also irgendein besonders wichtiger Sklave gewesen sein. Was weiß ich, ein Haushofmeister oder ein Finanzminister, das waren nämlich manchmal auch Sklaven gewesen. Also, denn das ist eine riesige Summe. Gleichzeitig sagt es uns etwas über den König, denn das muss ein König sein, der viel Macht und Geld hat, sonst könnte er solche Summen gar nicht verleihen. Und das ist ja nur eine der Summen, die er einfordert. Und das, was wir im Nachhinein sehen, der kann sogar diese Summe verschenken. Also das muss ein sehr mächtiger König sein. Also es ist nicht irgendwie nur ein Lokalherrscher, sondern es muss ein mächtiger König sein. Die Zuhörer damals, wie wir heute wahrscheinlich auch, können uns weder mit dem König voll identifizieren, noch mit diesem reichen Schuldner. Weil diese Summe, um die es da geht, das ist auch jenseits unserer Maßstäbe. Also gehe ich mal von aus, wenn eure Maßstäbe vergleichbar mit meinen sind oder selbst wenn ihr 10-mal so viel habt, dann seid ihr immer noch weit entfernt von dem, was hier an Größenordnung vor Augen steht. Manche Bibelausleger wollen deshalb nicht 10.000 Talente dort sehen, sondern 10.000 Denare. Das wären also gleich einige Stufen niedriger. Und dann wäre es durchaus möglich, dass ein reicher Kaufmann das wäre, der vielleicht, oder ein reicher Zöllner, der dann seine Pacht, da hat er die Zolleinnahmen gepachtet, jetzt wieder vermietet und dann hinterher zu dem kommt, von dem er das Geld fordert und das eintreibt. Das wäre möglich. Das einzige Problem an dieser Deutung ist nur, wir haben keine Abschriften, die Denare schreiben, sondern alle Abschriften, die wir haben, dieses Gleichnis aus früher Zeit, reden von Talente. Also will Jesus hier scheinbar noch was vollkommen absurd Hohes annehmen, etwas, was für den normalen Menschen unerreichbar schien. Und wahrscheinlich soll dadurch zum Ausdruck gebracht werden, dieser Sklave, der hat gar keine Chance. Also, dass man gar nicht erst anfängt zu rechnen. Ach, jetzt kann er da noch was verkaufen und da noch was haben. Sondern egal, was der verkauft, der hat gar keine Chance. Ist vollkommen aussichtslos. Das soll vor Augen geführt werden. Diese Summen gab es durchaus. Also es gab Könige, die dann für ihren Staat über solche Summen verfügten. Beispielsweise Antiochos Epiphanes. Der hatte ja vor Christus den jüdischen Tempel erobert, hatte den geplündert und dann da Schweine geopfert, ganz üble Sache, um dann die Juden zu verspotten. Das lesen wir im Makkabäerbuch, also das ist ja in den Apokryphen des Alten Testaments. Und da hat er aus dem Tempel 1800 Talente geraubt. Das war also der Tempelschatz zur damaligen Zeit. Das war schon eine immense Summe, aber gegen 10.000 ist das immer noch relativ wenig. Der reichste Mann Griechenlands aus dieser Zeit, ein Alexandros, da wird berichtet, dass er knapp über 200 Talente hatte als Privatmann. Also er ist nicht als König, sondern Privatmann. Das war also schon immens viel damals. Dann haben wir beispielsweise Kleopatra, die kennen wir ja auch, nicht? Kleopatra, Herrscherin über Ägypten, die hat ja hinterher so ein Liebesverhältnis mit Antonius aus dem Römischen Reich und den will sie nun bestechen und dann nimmt sie sozusagen alle Reichtümer Ägyptens, die sie zusammenraffen kann und bringt sie zu Antonius nach Ephesus und dann wird uns berichtet bei Plutarch, das seien 20.000 Talente, also hier immens viel von einem reichen Land. Also das heißt, die Reichtümer eines reichen Landes sind hier 20.000 Talente. Und hier merken wir, für ein Privatmann 10.000 Talente zu bekommen, das ist unvorstellbar in der Höhe der Summe. Wir müssten heute, wenn wir das übertragen würden, eher an Summen von Milliarden von Euro denken. Also es geht nicht mal um Millionen, sondern Milliarden von Euro, die er zahlen müsste. Es sind die Einnahmen eines ganzen Staates, die dahinter stehen, als Vergleichsmaßstab. Und dann ist uns vollkommen klar, jeder Zuhörer damals und auch heute, stell dir vor, ich würde sagen, jetzt kommst du vor Gericht und ich sage dir, du musst 5 Milliarden zurückbezahlen. Welche Chancen hast du dafür? Also ich schätze mal, die meisten von euch, die haben tatsächlich null Chancen. Also bei mir wäre es ungefähr dasselbe, als wenn man sagen, 5 Millionen, hätte ich auch keine Chance. Nicht? Aber 5 Milliarden ist dann, ja, da müsste ich ja ein paar tausend Jahre auf der Erde leben, ehe ich das dann zusammenbekomme. Und genauso ist das bei den Zuhörern damals auch. Der Mann, der das hier geliehen hat, also es muss erstmal reicher Herrscher sein, großes Vertrauen, wahrscheinlich wollte irgendeine große Spekulation machen. Und die ist eben nicht aufgegangen und das Geld ist jetzt weg oder es ist noch nicht herausgekommen zu dem Zeitpunkt. Es scheint ja so, als ob er noch eine Hoffnung hat, dass er das bekommen kann. Das lesen wir dann im nächsten Vers. Vielleicht ist das auch bloß ein Vorwand, dass er einfach nicht ins Gefängnis gehen will. Übrigens das Wort Schuld, was hier erwähnt wird, also du schuldest mir das, da hat Jesus ja eigentlich auf Aramäisch, beziehungsweise Hebräisch gesprochen und nicht auf Griechisch. Und dieses Wort, was hier im Hebräischen benutzt wird, das Wort wurde in dem alten Israel auch für Sünde benutzt. Also hier soll bewusst bei dem Zuhörer die Assoziation geweckt werden, du bist mir etwas schuldig finanziell, aber du bist auch, da ist Sünde, da ist Schuld mir gegenüber. So als Christen kennen wir das ja auch, das Doppeldeutige von Schuld und Schulden. Jemand, der nicht Christ ist, bei Schulden denkt er in erster Linie an Geld. Aber hier ist durchaus in dem hebräischen Kontext, Schulden sind auch Schulden vor Gott, was dahinter steht, also moralische Schuld. Vers 25. Da er aber zahlungsunfähig war, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und sich bezahlen zu lassen. Der Schuldner kann sein Geld nicht zurückzahlen, aber er ist nicht vollkommen mittellos. Er ist ein hochgestellter Sklave an dem Hof. Er hat ein Haus, er hat Besitztümer und er hat eine Familie. Und jetzt sagt der Herrscher, wenn ich schon wenig bekomme, dann wird hier Insolvenz angemeldet, dann wird immer alles verkauft, was es noch gibt. Und damals war es durchaus auch gängig, dass man Menschen verkauft hat. Nach römischem Recht und auch nach hellenistischem Recht, also dem Griechenland, und damals gehörte ja Israel zum Römischen Reich, war es durchaus möglich, Menschen wegen ihrer Schuld in die Sklaverei zu verkaufen. Die Sklavenpreise damals lagen zwischen 500 Denaren und 2000 Denaren. Denare, nicht Talente. Nicht? Talente, komme ich ja später noch dazu, was das Verhältnis dafür ist. Das heißt also, hier könnte man, wenn man den verkauft, eine kleine Summe, nur minimal gegenüber den Schulden, aber immer eine kleine Summe eintreiben, je nachdem, wie groß die Familie ist und wie stark die sind und kräftig und so weiter. Im römischen Zivilprozessrecht, Samen, hat man das vorgesehen, allerdings um die Zeit des Neuen Testaments hat das im römischen Reich ziemliche Ausmaße angenommen, weil die Leute sich häufig verschuldet haben und dann eben häufig entweder versklavt worden sind oder, was es auch gab, sie wurden dann in ein Gefängnis eingesperrt und da hat man sie so lange eingesperrt, bis bezahlt worden ist, was natürlich die Leute selbst dann nicht tun konnten, aber man wollte dann die Angehörigen dazu animieren, bezahlt, damit er wieder aus der Haft herauskommt. Auch das gab es. In Israel war es durchaus auch möglich, Menschen wegen der Schulden zu verkaufen. In 2. Könige 4, Vers 1 oder Jesaja 50, Vers 1 lesen wir das. Das war also ein Recht. Jetzt gab es noch Einschränkungen, Frauen normalerweise nicht, die ältesten Söhne auch nicht, damit die Familie erhalten blieb. Also es gab da Einschränkungen, aber generell die Möglichkeit, Menschen wegen ihrer Schuld zu versklaven, gab es. Einschränkung auch noch, man durfte sie nicht an Heiden verkaufen. Das war auch schlecht, weil der Heide durfte nicht Herr über einen Jude sein, aber einen anderen Juden, den als Sklaven zu verkaufen, das gab es damals in Israel durchaus. Und in Israel war das häufiger als eine Schuldhaft. Also Leute einzusperren, und damit sie das Geld, bis sie das Geld bezahlen, war in Israel eher unüblich, wie es auch kaum Gefängnisse in Israel gab, sondern in Israel gab es entweder Geldstrafen oder Körperstrafen und die wurden sofort vollzogen möglichst, aber lange Gefängnisstrafen gab es nicht, im Römischen Reich hingegen schon. Also hier haben wir beides vor Augen. Übrigens, seit dem 3. Jahrhundert vor Christus hat man in Ägypten Gesetze gehabt, um sie schuldhaft einzuschränken, weil Massen an Leute dann ins Gefängnis kamen und das war für den Staat teuer, die Leute zu bewachen und zu verfüttern und so. Und ehe das Geld reingekommen ist, da hat man versucht, das einzuschränken. Und schließlich wissen wir, dass dann Tiberius, der ja Jerusalem erobert, 68 nach Christus ein Gesetz erlässt, wo dann in Schuldhaft nur noch der genommen werden durfte, der dem Staat Geld schuldet. Ja, weil der Staat ja auch das bezahlt, wenn sie eingesperrt werden. Wer Privatschulden eintreibt, der durfte die Leute nicht mehr ins Gefängnis schicken. Also das nur, um die damalige juristische Situation vor Augen zu haben. Die Zuhörer haben sehr wahrscheinlich an diesem Zusammenhang an einen heidnischen König denken müssen, weil eben dieses Prinzip der Schuldhaft, ich sperre dich ein, erstmal bist du das bezahlt hast, ich verkaufe dich, erinnert mehr an einen heidnischen Herrscher als an einen jüdischen. Aber das ist auch nicht unbedingt das Problem, weil die jüdischen Herrscher eher schwach waren zu der Zeit Jesu, das waren ja nur diese vier Fürsten, nicht, die so um ein kleines Gebiet herrschten. Wenn man so einen richtig mächtigen Herrscher vor Augen hatte, dann dachte man eher an zum Beispiel den römischen Kaiser. Und das ist hier wahrscheinlich vor Augen, also richtig großer Herrscher. Dann haben wir den nächsten Vers 26. Da fiel der Sklave nieder, huldigte ihm und sagte, hab Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Der Sklave, wenn hier steht huldig, das heißt, er legte sich flach auf den Bauch. Das ist das griechische Wort proskyneo, fußfällig verehren. Das war damals üblich vor Göttern, sich flach auf den Bauch zu legen, zu sagen, wie ich bin vollkommen wehrlos, du kannst über mich hindrüber gehen und auch gegenüber ganz mächtigen Herrscher. Also er hat nichts mehr zu verlieren, dabei er legt sich flach auf den Boden. Er hofft irgendwie doch noch durch Geschäfte das Geld aufbringen zu können, obwohl es Menschen unmöglich ist. Und bei der Versicherung, dass er noch alles bezahlen kann, die Zuhörer Jesu, die werden da gelächelt haben. Die haben gedacht, verrückt, der ist jetzt frei, weil er irgendwas vorgemacht hat, das geht ja gar nicht, was der jetzt machen will. Der kriegt ja nie das Geld zusammen. Vielleicht haben sie auch daran gedacht, naja, der heckt irgendeine Gaunerei aus, was weiß ich, Bank überfallen oder so etwas, um dann das Geld heranzubekommen, weil unter normalen menschenmöglichen Umständen war das unsinnig. Also das heißt, das war keine ernsthafte Verhandlung für den Herrn, für den König, sondern das war von vornherein klar, das geht gar nicht mit rechten Mitteln. Deshalb dann in Vers 27 keine Antwort des Herrschers, der sagt, okay, ich stunde dir das, du bezahlst mir später. Das war dem König sowieso klar, das geht gar nicht. Und seine Antwort ist dann, da aber hatte der Herr jenes Sklaven Mitleid, ließ ihn laufen und er ließ ihm das Darlehen, er ließ ihm das Geld. Bei dieser Reaktion werden die Zuhörer damals und werden wir heute wahrscheinlich genauso überrascht sein. Nun, viele von uns kennen dieses Gleichnis und sind daran gewöhnt und sind da nicht mehr ganz erstaunt. Aber wenn ich euch solch ein Gleichnis aus dem alltäglichen Leben erzählen würde, was weiß ich, ihr habt 1 Milliarde von Bill Gates geliehen. Und das ist immerhin auch ein Großteil seines ganzen Geldes, was er überhaupt hat. Und dann nachher kommt ihr zu ihm und sagt, alles weg leider, nicht? Würde dann auch so groß wie sagen, macht nichts, ich erfinde noch Microsoft einmal neu und dann habe ich das Geld wieder. Unwahrscheinlich, nicht? Und das ist im täglichen Leben, gibt es sowas kaum, schon bei kleineren Summen. Stellt mal vor, ihr hättet all euer Hab und Gut, alles, was ihr habt, jemanden verpfändet. Euer Haus, Auto, alles, was ihr habt. Und der sagt, leider, ich hab's nicht mehr. Ist es dann leicht, so ganz großzügig zu sagen, macht nichts, Schwamm drüber, geh weg, ich schenke es dir. Da merken wir, das ist ganz schön ungewöhnlich. Das ist nicht normal. Normale Menschen würden so nicht reagieren. Also zumindest würden wir erwarten, der fährt aus der Haut und der staucht den erstmal richtig zusammen und du Verschwender und du Kerl, was fällt dir überhaupt ein? Und vielleicht dann nach ein paar Monaten, wo er merkt, es gibt ja so nichts, also was soll ich jetzt machen? Geld kommt nicht, dann. Aber hier ist es relativ schnell. Und da sollen auch bewusst die Zuhörer, jetzt sollen sie aufmerksam werden. Weil jetzt kommt nämlich eine Verhaltenseigenschaft, die ein Mensch so nicht machen würde. Und die deutet uns darauf hin, dass dieser König eben nicht nur für irgendeinen Menschen steht, sondern dass hier eine Verhaltensweise ist, die unvorstellbar, unmenschlich ist, die letztendlich auf Gottes Verhalten hindeuten soll. Und zwar insbesondere Gottes Verhalten in der Predigt Jesu. Und hier merken wir, wird plötzlich ein Brückenschlag gemacht zwischen nämlich irdisch-materiellen Schulden und moralischer Schuld vor Gott. Die, wenn wir sie jetzt im Bild haben, genauso immens groß ist, immens riesig ist, dass sie unbezahlbar ist, egal was wir tun. Und dann könnten wir jetzt ja noch zu Gott kommen, in diesem Beispiel, und sagen, okay, ich werde mein Leben ändern, ich lese jeden Tag in der Bibel. Super, toll. Aber die riesigen Schulden Gott gegenüber, die werden vielleicht etwas gemindert, aber minimal. Oder dann sage ich, ja, ich spende alles, was ich habe. Okay, noch ein bisschen. Aber das wäre ungefähr so, als wenn der Mann jetzt anfängt und zu sagen, ja gut, ich verkaufe mein Auto, Auto hat er ja nicht, Pferdewagen, ich verkaufe mein Haus. Okay, dann hat er vielleicht, wenn er alles zusammengespart hat, ein Talent. Und was ist mit den anderen 9.999 Talenten? Und da merken wir, jeder Mensch, der damals zuhörte, sollte genau das deutlich vor Augen gebracht werden. Egal, was du Gott anbietest, um da zu verhandeln, ich gebe dir das, damit ich vor dir gerecht dastehe. Das alles ist nur der Tropfen auf den heißen Stein. Das bringt alles gar nichts, weil deine Schulden Gott gegenüber sind viel, viel, viel größer als das kleine bisschen, was du da tun kannst. Zumal das bisschen, was wir tun, ist dann ja höchstens mal die Zinsen bezahlen, nicht mal hier das Darlehen zurückbezahlen. Und da merken wir, unmöglich, vollkommen unmöglich. Die einzige Chance, die er hat, um der Sklaverei zu entgehen und der ewigen Strafe dabei, ist, derjenige erlässt es ihm. Aber warum sollte das jemand tun? Unvorstellbar. Und hier werden sicherlich die Zuhörer erstmal sich zugeraunt haben, was ist das, wie macht er das, warum macht er das, was ist denn da, das kann doch gar nicht geschehen. Und es geht nicht darum, dass der König hier einfach bloß denkt, das Geld bekomme ich sowieso nicht. Ja, dann hätte er ja sagen können, okay, dann verkaufe ich ihn als Sklaven, aber wenigstens ein kleines bisschen, statt gar nichts. Also es geht hier schon um einen Gnadenakt dabei, der ist unverdient und trotzdem macht es da der König. Könnte man sagen, also jetzt die Frage ist, ist das nicht schon vorher ein ungewöhnlicher König? Ja und nein. Wir haben durchaus Fälle, ich habe es ja gesagt, wo in wirklich großen Staatsgeschäften Leute, denen man sehr viel Vertrauen geschenkt hat, auch solche Summe anvertraut worden sind. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Also deshalb müssen wir davon ausgehen, dieser Sklave ist nicht ein normaler Sklave, das ist eben ganz außergewöhnlicher, der ein großes Vertrauen dem Herrn gegenüber genießt, umso tiefer dann die Enttäuschung, dass das alles nicht geklappt hat scheinbar. Aber das war noch im Rahmen des Möglichen. Also wir wissen zum Beispiel, dass die Einkünfte einer ganzen Provinz, wie meinetwegen Asien, konnte in mehreren Jahren, meistens hat man das über mehrere Jahre, hat man die Steuern verpachtet an Privatleute. Und wenn du dir meinetwegen für 5 Jahre verpachtet hast, konnte das schon mal 10.000 Talente geben. Also das heißt, die Steuereinnahmen eines ganzen Landes über mehrere Jahre hinweg hatte man jetzt auch Angestellten oder Geschäftsleuten verpachtet und dann konnten solche Summen auflaufen. Aber das ist eben dann nicht mehr der normale private Bereich, das ist dann Staatshaushalte. Aber manchmal waren eben auch Sklaven in solchen großen Reichen wie im Römischen Reich auch für Staatsaufgaben mit zuständig. Also von daher, das ist zwar schon ziemlich extrem, aber noch im Bereich des Möglichen. Das, was jetzt geschieht, war undenkbar. Sowas gab es nicht damals. Nun. Als Sklave und war dann gleich nach dem Pharao auch über riesige Summen da verfügt. Das wäre ein Beispiel aus der Bibel. Okay, ich mache weiter, Vers 18, 28. Als aber jener Sklave herausgekommen war, fand er seinen Mitsklaven, der ihm 100 Denare schuldig war, und packte ihn, würgte ihn und sagte, bezahl alles, was du schuldig bist. Und hier ist wieder was, wo dann die Zuhörer staunen. Wieder etwas vollkommen Ungewöhnliches. Also, dass normalerweise Leute, die einem was schuldig gewesen waren, also die Geldgeber, auf jemanden zugegangen sind und den gepackt haben, am Hals gewürgt haben, das ist heute ungewöhnlich. Heute kommen die Leute im Nadelstreifen und pressen einen dann eher mit Papieren aus. Aber damals war das durchaus üblich. Da war man handgreiflicher. Du hast das Geld nicht gegeben, gib das Geld her. Sozusagen ein bisschen Druck zu erhöhen, nicht? Und dann zu sagen, jetzt mach es wirklich. Also das gabst du wirklich. Also die Leute, die das damals diese Reaktionsweise gesehen haben, die haben gedacht, ja, das ist mir vielleicht auch schon passiert. Also das gab es damals. Das Ungewöhnliche ist nicht unbedingt, was dieser Sklave tut. Das Ungewöhnliche ist hier an einer anderen Stelle. Nämlich, dass dem eigentlich gerade sein Leben wieder geschenkt worden ist, dass ihm eine immens hohe Summe geschenkt worden ist und dass der jetzt so kleinlich ist, normal in Anführungsstrichen zu reagieren, wie vielleicht ein geldgieriger Geldverleiher damals reagiert hätte. Das ist das Besondere. Hätte Jesus nur diesen Teil des Gleichnisses erzählt, dann hätten die Leute genickt und gesagt, ja, das haben wir auch schon erlebt von den reichen Leuten, dass die uns so auspressen. Aber hier eine so geringe Summe und dass der so überreagiert und hier ein Mann, der über solche Summen verfügt hat, dass er sogar noch selbst hingeht und den da fertig macht. Was soll denn der Quatsch? Der überreagiert ja total über. Und warum ist nichts von diesem, was er als Geschenk bekommen hat, dass er nicht mal so an den Bettlern jetzt noch ein kleines Geschenk hinwerfen kann? Das ist unvorstellbar für jemanden, der dazuhört. Um einmal einen Vergleich vor Augen zu haben, ein Talent entsprach ungefähr 6.000 Drachmen. Und der war ja schuldig dem König 10.000 Talente. Kurze Kopfrechnung, 10.000 mal 6.000 sind, bitte? 6 Millionen Talente, stimmt das? 60 Millionen, noch eine Null mehr. Also 60 Millionen, nicht Talente, sondern Drachmen, nicht? Und jetzt schauen wir mal die Schuld. Was ist der hier schuldig? 100. Also ihm wurden gerade 60 Millionen erlassen und jetzt 100. Und dann merken wir, ey, was ist denn das? Also 100 Drachmen war für Normalbürger schon nicht eine geringe Summe. Man ging davon aus, dass ein normaler Bauer, wenn er fleißig gespart hat, vielleicht in einem Jahr 100 Drachmen sparen konnte. Also er hat mehr verdient, aber er musste ja für den Lebensunterhalt noch was haben. 100 Drachmen sparen. Also das heißt, wenn er dem jetzt die Daumenschrauben angelegt hätte, hätte gesagt, also gut, du musst jetzt arbeiten und musst das bezahlen, dann wäre das auch unmöglich. Aber der reagiert total über dabei. Der wirkt ihn, der will ihn einsperren wegen 100 Drachmen im Vergleich zu 60 Millionen Drachmen, die er gerade bekommen hat. Hier ist vollkommene Brutalität, mangelndes Mitgefühl und das ist die Reaktion dabei. Dann Vers 29, da fiel sein Mitsklave nieder, bat ihn und sagte, hab Gnade, Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Und im Gegensatz zu dem, was er selbst dem König gegenüber gemacht hat, ist diese Ankündigung seines Mitsklaven durchaus realistisch. Denn ich habe ja gesagt, so in einem Jahr konnte er das, wenn er fleißig war, durchaus zusammensparen. Hingegen er konnte seinem König das nie wieder zurückzahlen. Also das heißt hier, wo er dem König es nicht geben kann und der König reagiert gnädig, merken wir, ist diese Reaktion noch viel extremer. Denn hier ist eine realistische Aussicht. Es geht gar nicht darum, dass er etwas verschenken müsste. Er müsste einfach bloß Gnade haben, dass er später bezahlt. Das Verhalten geht gar nicht darum, dass er das Geld einfordert, sondern es geht darum, dass er so brutal vorgeht und hier sich vollkommen ins Unrecht setzt dabei. Denn wir lesen im nächsten Vers, Vers 30, der aber wollte nicht, sondern ging weg und warf ihn ins Gefängnis, bis er das Geschuldete bezahlt hätte. Also diese Schulden waren zu gering, um ihn als Sklaven zu verkaufen. Ich habe ja gesagt, Sklave 500 bis 2000 Denare und er war ja hier nur, 100 hier schuldig dabei. Und das heißt, was kaufen durfte er ihn nicht, aber er konnte ihn einsperren. Und da so lange festhalten, bis nun die Angehörigen so viel Geld zusammengebracht haben, dass es herauskommt. Das war sein Vergehen. Hier die Brutalität des Alltags. Johannes Chrysostomus, bekannter Prediger aus der Kirchengeschichte, der hat dann zugesagt, hat das so gedeutet, dieses Gleichnis soll uns vor Augen führen, wie groß die Schuld ist, die Gott uns vergeben hat, im Vergleich zu der Schuld, die anderen uns schuldig sind. Und das soll uns vor Augen führen, wenn ein anderer wirklich was Böses an dir getan hat, dann werden wir nicht aufgefordert, das unter den Tisch zu kehren, einfach zu sagen, ach, das ist ja nicht da. Doch, das ist schon da. Aber jetzt denk mal im Vergleich dazu, was dir alles erlassen worden ist. Geh dann doch auch mal ein bisschen großzügiger mit anderen um. Sei eher bereit zur Vergebung. Und Vergebung heißt nicht zu sagen, das war keine Schuld, doch da ist Schuld. Es geht nicht um eingebildete Schuld, die sollen wir sowieso vergessen, da sollen wir uns korrigieren. Sondern um echte Schuld, also jetzt nicht nur finanzielle, sondern da war jemand böse und schlecht zu uns, hat uns belogen, bestohlen oder sonst etwas. Es heißt auch nicht, wir sollen alles verschenken. Aber wenn wir dann hinterher auftreten und sagen, jetzt du kommst ins Gericht und ich werde dich auspressen und du musst alles verkaufen, dann sind wir so ähnlich wie der. Das ist dann auch nicht rechtens. Und zwar, wir müssen ja sagen, das Recht juristisch hatte der auf seiner Seite. Das Geld war schuldig. Aber hier soll der Blick darauf gerichtet werden, wie viel ist denn dir vergeben? Vergesst das nicht. Du bist vor der ewigen Verdammnis gerettet. Du hättest keine Chance, durch alles, was du tust, ewig vor Gott gerettet zu werden. Und das hat Gott dir geschenkt. Jetzt sei doch nicht so kleinlich den anderen gegenüber. Da ist Schuld. Aber vergib sie doch. Oder gib dem anderen zumindest eine Chance, die abzuarbeiten oder wieder gut zu machen, statt hier ihn gleich fertig zu machen, auf eine brutale Art und Weise. Dann Vers 31, als nun seine Mitsklaven sahen, was geschehen war, empörten sie sich sehr, gingen und meldeten alles ihrem Herrn, was geschehen war. Und die ärgern sich genauso, wie wir uns als Zuhörer ärgern, hoffentlich. Und der Ärger, wie gesagt, kommt ja nicht daher, dass wir sagen, der hat Geld verliehen und der will das zurück. Wäre die Vorgeschichte nicht, dann wäre das alles eine ganz andere Sache. Aber diese Vorgeschichte, die setzt das in ein vollkommen anderes Licht hinein. Der Herr hört jetzt, also die Sklaven gehen hin, sie sind empört. Hier können wir uns auch ein Stück weit identifizieren, selbst wenn wir nicht superreiche Könige sind, auch nicht riesen viel Geld geliehen haben, hier können wir uns mit identifizieren. Der Herr hört das und er holt den Sklaven, Vers 32, da rief der Herr ihn herbei und sagte, du böser Sklave, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Hier wird mit dem Sklaven auch gar nicht mehr diskutiert. Hier wird nicht mehr gesagt, also erklär mal, warum hast du das gemacht? Und vorher wird er ja noch zu Wort kommen lassen. Also da darf er noch sagen, bitte vergebt du mir und ich will ja alles tun. Das ist hier vorbei. Er hat seine Chance gehabt, er hat die Vergebung bekommen und jetzt ist Schluss. Du hast so reagiert, wie es vollkommen unangemessen ist. Jetzt gibt es keine Gnade mehr. Das ist ja das Ergebnis, was gesagt wird. Es gibt eine Zeit, wo Gnade möglich ist. Hier ist diese Zeit, wo Gnade möglich ist, vorbei. Und hier ist der König, der auch keine Verhaltensänderung mehr will. Er sagt, jetzt hast du deine Chance gehabt, es ist Ende dabei. Und hier ist die Frage, kann das auch bei uns im Alltag so sein? Wie gesagt, da gibt es Leute, die unschuldig werden. Nachbarn, Arbeitskollegen, die sich falsch verhalten, vielleicht unsere Kinder, unser Ehepartner oder natürlich auch wir. Und jetzt die Frage, wie gehe ich damit um? Ereifere ich mich so stark, dass ich nur darauf fixiert bin, vielleicht den anderen noch fertig mache, verbal oder durch üble Nachrede oder sonst etwas? Oder bin ich auch zur Vergebung bereit? Selbst wenn ich im Recht bin. Es geht ja nicht darum, dass hier einer, wie wir das vorher gesehen haben, in dem Zusammenhang der Bergpredigt Jesu, du hast den Balken im eigenen Auge und den Splitter im anderen siehst du. Nein, es geht ja jetzt gar nicht mal darum, sondern es geht darum, da ist jemand schuldig, der hat was falsch gemacht, aber wie gehst du dann damit um? Das ist hier der ausschlaggebende Punkt. Verzichte ich auch auf Genugtuung, verzichte ich auf einen eigenen Vorteil im Vergleich zu dem, was Gott mir gegeben hat. Und das ist kein normal menschliches Verhalten, sondern das ist hier ein geistliches, was die Menschen eigentlich als ungewöhnlich, vielleicht sogar als falsch ansehen könnten, aber wo Christen das machen können, zumindest. Vers 33. Hättest du nicht auch dich deines Mitsklaven erbarmen müssen, wie ich mich deiner erbarmt habe? Vers 34, und sein Herr wurde zornig, überlieferte ihn den Folterern, bis er alles, was er schuldete, bezahlt hatte. Hier wird nun alles wieder eingefordert. Die Zuhörer werden sich wahrscheinlich denken, damals wie heute, naja, diesem herzlosen Kerl geschieht das Recht. Der hätte jetzt auch ein bisschen anders reagieren müssen. Auch nicht unbedingt ein sehr gnädiges Denken. Wir sollen vielleicht denken, eher der arme Kerl, aber so ist ja die Geschichte hier aufgebaut. Der Große wird so behandelt, also dieser reiche Sklave wird so behandelt, also wird ja gemessen an dem, was er seinem Untergeordneten gegenüber verhält. Dass Könige foltern lassen, gibt es heute ja zum Glück nicht. Damals war das durchaus verbreitet. Wir wissen auch von Herodes, nicht, bei dem Johannes den Täufer zum Beispiel, auch als Jesus vor ihm geführt wird. Pilatus, der lässt ihn auspeitschen und sowas. Folterungen gab es damals. Diese Folterungen, müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wofür sind die denn gut? Da hat einer Schulden. Ja, die Schulden kommen ja nicht davon her, dass man eben da foltert. Nein, das war auch nicht die Absicht. Das war ja vollkommen klar. Es ging auch nicht nur um irgendwie seine Grausamkeit zu stillen, sondern es ging darum, der muss jetzt leiden und der muss schreien, damit die Angehörigen möglichst motiviert werden, den schnell rauszuholen. Das war die Absicht der Folterei. Also da kommt jetzt meinetwegen die Frau und dann sieht sie ihren Mann schreien und so und dann denkt sich, oh, ich muss mich wirklich mobilisieren. Wenn es denen im Gefängnis gut geht, könnte ja die Frau sagen, oh, ich habe auch mal ein bisschen Urlaub, ein bisschen Trennung, es geht mir ganz gut, lass ihn da eine Zeit lang. Nein, die soll motiviert werden, alles möglichst schnell zusammenzuraffen, damit er rauskommt. Das ist die Absicht der Folterung. Also die Folterung ist nicht eine unsinnige, in Anführungsstrichen, Grausamkeit. Es war systematisch eingesetzt, um die Angehörigen unter Druck zu setzen. Natürlich heute vollkommen illegal, ist ja auch klar. Aber das ist der Grund, warum das damals getan hat. Wobei wir hier wissen, dass der Reiche ja gar keine Chance hatte. Die hatte er vorher nicht, hat er jetzt auch nicht. Der hat gar keine Chance, das Geld zu bezahlen. Also heißt das, der wird jetzt ewig da im Gefängnis schmoren, im Gleichnis. Und da wird dieses Gleichnis plötzlich wieder religiös. Denn dann ist dieses ewige Leiden ein Bild für die Hölle, für den Ort, wo Menschen sein werden, die ewig von Gott getrennt sind. Und da kommen sie nicht mehr heraus, weil die Chance, die sie gehabt haben, ihre Schuld vergeben zu bekommen, haben sie dabei vertan. Der Mann hätte Barmherzigkeit erfahren können, aber durch sein Verhalten hat er sich verscherzt. Wir haben ja ganz ähnliche Aussagen, zum Beispiel Matthäus 5, Vers 48, nach der Vater unser oder auch bei den Seligpreisungen Matthäus 5, Vers 7, wo dann gesagt wird, wenn ihr nicht vergebt, dann wird euch auch nicht vergeben werden. Das scheint ja hier so ein Zusammenhang zu sein, den wir hier haben. Also die unvererwartete Vergebung soll entsprechend der Vergebung, die Jesus den Menschen anbietet, ohne dass sie etwas dafür tun können. Und die ist vollkommen gratis. Hier haben wir natürlich ein ethisches Problem bei dieser Wendung der Geschichte. Und zwar das ethische Problem besteht darin, dieser König ist ja nicht in allen Eigenschaften wie Gott. Also erste Eigenschaft, er merkt zum Beispiel nicht von vornherein, dass dieser Knecht was Schlechtes macht, sondern da müssen erst andere ihm das erzählen. Also allwissend ist er scheinbar nicht. Und vor allem, wir könnten ja sagen, ja, wenn er Gott wäre, er würde ja im Herzen der Menschen sehen und sehen, dass er so böse ist, braucht er jetzt erstmal gar nicht, ihm zu vergeben. Das ist alles nicht, hier müssen wir sehen, das Gleichnis in nur bestimmten Hinsicht trifft es das Verhalten Gottes. Allerdings trotzdem haben wir ja das ethische Ärgernis, dass scheinbar Gott die Vergebung, die er gibt, wieder zurücknimmt. Das ist ja das Ärgernis dabei, nicht? Denn am Anfang sagt er, die ist vergeben und wir sagen, super, das ist ja ein Bild für Gott. Aber wie ist das Zweite? Und da sagt Jesus ja doch am Ende, so handelt Gott auch. Und am Ende des Vaterunsers, wo wir bitten, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, direkt im Anschluss steht, und wenn ihr nicht vergebt, dann wird euch auch nicht vergeben. Und dann ist für uns die Frage, ja, wie sieht das denn aus? Hier ist auch die Frage dahinter, der Verlierbarkeit unseres Heils. Ist es möglich, dass wir unsere Rettung, die wir einmal bekommen haben, weil wir uns falsch verhalten, aufs Spiel setzen und sagen, jetzt alles vorbei. Jetzt werden wir ewig von Gott getrennt werden. Nun, zuerst einmal ein paar wichtige Personen aus der Kirchengeschichte, was die dazu gesagt haben. Augustinus, der hat gesagt, dass vergebene Schuld kann zurückkehren, wenn keine Bruderliebe da ist. Also er hat das jetzt erstmal so wörtlich genommen, keine Bruderliebe da, also dann kann auch die Schuld von Gott wieder zugerechnet werden. Albertus Magnus, bekannter deutscher Theologe aus dem Mittelalter, der hat dann gesagt, das widerspricht der Liebe Gottes, denn Gott bestraft nicht über die Gebühr für einmal vergebene Sünde. Aber er sagt, es ist möglich, wenn man, nachdem man der Sündenvergebung hat, dauerhaft in der Sünde bleibt, dass man dann sich wieder so viel Schuld ansammelt, dass man doch verloren geht, sagt Albertus Magnus. Thomas von Aquin, etwa zur selben Zeit, ein bisschen früher, lebt er, der sagt, dass es durch eine Todsünde möglich ist, dass all die Sünden, die man vorher getan haben, einen wieder angerechnet werden, aus Undankbarkeit, sagt er zu diesem Gleichnis. Luther sagt, die Vergebung der Sünde kann verloren werden, wenn der Christ sündigt und sich nicht mehr Gott zuwendet, um Vergebung zu bekommen. Also solange der Christ sündigt und dann wieder Gott um Vergebung bittet, kein Problem. Aber wenn er nicht um Vergebung bittet, dann wird ihm diese Sünde aus dem früheren Leben wieder, also aus dem, was er jetzt angesammelt hat, zugerechnet. Also der nicht bereit ist, umzukehren und Sünde anzunehmen. Luther sagt dann auch, denn Gott sei so frei, wie er Gnade gibt, hätte er auch die Freiheit, Gnade wieder zu nehmen. Sie ist nicht der Besitz des Gläubigen, sondern ist Besitz Gottes. Ich habe diesen Eindruck nicht. Also wir haben jetzt gesehen, einige große Kirchenväter haben versucht, das irgendwie zu deuten. Ich würde das hier anders interpretieren. Vor allem auch vor dem Hintergrund, wenn zum Beispiel im Römerbrief steht, da sagt Gott gegenüber Israel, selbst wenn ihr untreu seid, bin ich treu. Und jetzt sehen wir doch mal die Geschichte Israels. Israel von Gott erwählt. Jetzt hat Israel so viel Unsinn gemacht, so häufig haben sie Götzen angebetet, haben von Gott nichts mehr wissen wollen. Sagt Gott jetzt irgendwann, Schlussstrich, ich habe euch zwar erwählt, aber ist alles vorbei. Nicht. Wir wissen sogar aus der Offenbarung, bis zum Ende wird Israel eine besondere Rolle spielen. Sogar im tausendjährigen Reich wird es eine große Rolle spielen. Da steht ja, alle Heiden werden nach Jerusalem kommen und was weiß ich, und Jesus wird da reagieren. Also ich glaube, hier dürfen wir das nicht vergessen. Hier ist, wenn Gott vergeben hat, dann hält er an seiner Vergebung fest. Gott ist treu in dieser Hinsicht. Wenn er vergeben hat, dann rechnet er diese Schuld nicht mehr zu. Das müssen wir, glaube ich, vor Augen haben. Ich habe den Eindruck, dass das, was hier steht, einerseits erstmal die pädagogische Absicht haben soll, zu sagen, du bist eigentlich verpflichtet, aufgrund dessen, was du erfahren hast, so zu handeln. Und durchaus, dass es uns vor Augen führen soll, du wirst auch Gericht erleben, wenn du es nicht tust. Das, glaube ich, sagen diese Verse schon. Die können wir nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Die entscheidende Frage ist nun, geht es in dem Gleichnis um, wie geht mein Heil verloren? Oder geht es einfach darum, welche Auswirkungen und Konsequenzen sollte meine Vergebung bei Gott haben? Ich glaube eher das Erste. Und ich habe euch ja gesagt, Gleichnisse dürfen wir nicht deuten auf jedes Detail des geistlichen Lebens. Also jedes Detail, ich habe euch gesagt, es geht ja gar nicht. Zum Beispiel, Gott ist ja nicht allmächtig. Also ziehen wir daraus, aha, Gott ist der Herr, also Gott ist nicht allmächtig. Dann merken wir, das geht ja gar nicht. Vollkommen unsinnig. Oder wir müssten dann sagen, ja, der zweite Sklave, warum ist der denn nur so wenig schuldig? Ist der weniger sündig vor Gott? Kann der seine Sünde selbst bezahlen? Dann merken wir, das passt ja auch alles vorne und hinten nicht. Also das heißt, dieses Gleichnis will nicht jedes Detail zwischen Gott und Menschen illustrieren, sondern dieses Detail im Mittelpunkt. Wir sollen entsprechend handeln, so wie Gott an uns gehandelt hat. Das soll Auswirkungen in unserem Alltag haben. Auswirkungen hat es. Das sagt uns auch Matthäus 5. Die Frage ist, welche? Und wenn jetzt die Gläubigen beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, dann heißt das ja nicht, dass der gläubig ist, wenn er nicht vergibt, dass er dann ewig verloren geht. Aber es heißt, dass er unter dem Gericht Gottes steht. Und Gericht Gottes ist nicht nur, du wirst ewig verloren gehen und gerettet werden, sondern wir haben ja gerade im Preisgericht, dass es darum geht, manche werden wie Heustroh stoppeln, wird alles verbrennen in ihrem Leben, werden nackt vor Jesus stehen, also jetzt nicht nur körperlich nackt, sondern es wird nichts sein, was sie mitnehmen. Und andere, die werden da, wie Paulus sagt, die Krone des Lebens empfangen, die werden von Gott beschenkt. Also das heißt, es gibt hier, wenn du Christ geworden bist, wenn du Vergebung deiner Schuld hast, wie dieser Sklave, naja, wirst du so gerade hier durch noch ins Himmelreich reinkommen. Das ja, das ist schon mal gesichert. Aber alles andere, das hängt davon ab, auch was du hier tust. Und zwar nicht nur im Himmel, sondern auch schon auf Erden. Denn das Gericht Gottes fängt ja nicht erst im Himmel an, sondern hier auf Erden auch schon. Denken wir an die, die das Abendmahl nehmen und es nicht unterscheiden. Da steht, manche sind krank und andere sind entschlafen, weil sie in puncto Abendmahl falsch gehandelt haben. Oder denken wir an Ananias und Sapphira. Falsch gehandelt, den Heiligen Geist belogen und zack, tot. Ist auch Strafe, auch Gericht. Also das heißt, hier soll uns schon vor Augen geführt werden, auch für uns als Christen, nimm es nicht auf die leichte Schulter. Wenn du nicht so handelst, wie du halten solltest, Gott wird an dir Gericht üben. Aber ich glaube nicht, dass es die Frage beantwortet, ist das Heil verlierbar? Weil da haben wir relativ deutliche Aussagen, die sagen, selbst wenn ihr untreu seid, ich bin treu, ich halte daran fest, ich habe dich erwählt und ich habe dir die Sünden vergeben und Gott nimmt das nicht mehr zurück. Das würde ich, glaube ich, hier schon deutlich machen wollen. Aber diese Schärfe, die sollten wir trotzdem da lassen. Es hat Auswirkungen, wie wir uns verhalten, hier auf der Erde und auch in der Ewigkeit. Ich nehme noch den letzten Vers. So wird nun mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht jedem seiner Brüder von ganzem Herzen vergebt. Und hier sollten wir auch daran denken, dass eben diese Sache der Vergebung kommt ja direkt in den Versen vorher. Da steht ja, da tat Petrus auf Jesus zu und sagt, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Und Jesus sagt, 7 mal 70 mal. Und dann kommt ja das Gleichnis. Das heißt, hier geht es darum, wie verhalte ich mich in erster Linie anderen Christen gegenüber? Denn interessanterweise hier steht ja auch jeder seinem Bruder. Also was hier nicht drin steht, nicht, dass er mich falsch versteht, jedem Betrüger sollen wir einfach unser Geld anvertrauen und sagen, aber jetzt hast du es halt. Also wir sollen nicht dumm sein. Nicht? Da kommt irgendein Anlagebetrüger und was weiß ich und jetzt gehst du nicht vor Gericht. Das ist damit ja nicht gemeint. Sondern hier steht von Brüdern. Erstmal Petrus fragt, wie sollen wir meinem Bruder vergeben? Und hier steht wieder, wenn du nicht jeder seinem Bruder vergibst. Also das heißt, die erste Aufforderung ist, wie verhalten wir uns unter Christen? Dann die nächste natürlich auch gegenüber den Ungläubigen. Das heißt ja nicht, dass wir da nachtragend sein sollen, aber da müssen wir manchmal ein bisschen vorsichtiger sein, weil wir auch mehr damit rechnen müssen, dass wir betrogen werden und belogen werden und so weiter. Also hier, Vergebung ist nötig und was uns deutlich gesagt wird, dass zwischenmenschliche Lieblosigkeit unter Christen kein Kavaliersdelikt ist, sondern generell unser Verhältnis zu Gott betrifft. Nicht umsonst steht deshalb im ersten Johannesbrief und auch im Jakobusbrief, stehen ja solche Aussagen, wenn dein Bruder zu dir kommt, der Not hat und bittet dich und du sagst einfach, sei gesegnet, geh hinweg, ohne ihm zu geben, dann steht da, und die Liebe Gottes ist nicht in dir. Denn wenn du den du siehst, sagst, also nicht liebst und du sagst, den du nicht siehst, also unsichtbar ist Gott und den liebe ich, dann bist du Lügner. Stimmt nicht. Also das heißt, mein Verhältnis zu Gott muss sich in meinem Verhältnis zu meinem Bruder, zu meinem Nächsten widerspiegeln. Und das ist natürlich eine immense Herausforderung uns heute in der Gemeinde. Weil in Gemeinden, egal in welchen wir sind, es entstehen Spannungen, es entsteht auch Sünde dabei. Und die Frage, wie gehen wir damit um? Und hier ist die große Herausforderung, denk daran, was Jesus dir vergeben hat, reagiere auch so deinem Bruder, deiner Schwester gegenüber, selbst wenn du recht hast. Und das ist schon etwas, wo wir gerade anders handeln sollten, als das Ungläubige tun. In ihrem Hühnerzüchterverein, Fußballverein oder sonst etwas. Hier sollten wir darüber hinausgehen, weil Gott uns so reich beschenkt hat. Und das ist, glaube ich, schon eine ungemeine Herausforderung, die Jesus auch daran bindet. Denk daran, du wirst von Gott beurteilt, du wirst Strafe empfangen, wenn du so reich beschenkt, so viel vergeben, nicht bereit bist, das selbst zu tun. An dieser Herausforderung werde ich euch belassen, werde an dieser Stelle noch beten, weil leider, also aus meiner Sicht leider, unsere Zeit schon vorbei ist. Ich bete. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du uns vergeben hast, dass du denjenigen von uns, die noch nicht Christen sind, das anbietest, dass die ganze Schuld, die sie dir gegenüber haben, dass du die vergeben willst. Ich möchte dich bitten, wenn da jemand unter uns ist, dass du dieser Person deutlich machst, dass diese Schuld da ist und dass sie gar keine Chance haben, die alleine loszuwerden und dass sie das in Anspruch nehmen, Vergebung zu bekommen. Ich möchte dich bitten für all diejenigen von uns, die deine Kinder geworden sind und die Vergebung bekommen haben, und ich danke dir dafür, dass du uns vergeben hast. Erinnere du uns immer wieder daran. Lass uns das nicht zum Alltag werden und dann lieblos gegenüber unseren Geschwistern werden. Irgendwelche Schulden einfordern und vergessen, wie du mit uns gehandelt hast. Sondern lass du uns dich zum Vorbild nehmen. Gib du uns die Kraft, selbst da, wo es menschlich zu sein scheint, unsere Schulden einzufordern oder lieblos mit anderen umzugehen, dass du uns da deine Liebe gibst, deine Weisheit gibst, uns Kraft gibst, uns selbst zu überwinden, unsere Emotionen zu überwinden, um wirkliche Vergebung auszusprechen, so wie du es an uns getan hast. Amen.